Willkommen Jacks Logbuch, ein Hunde-Podcast der etwas anderen Art. Hallo, ja, es geht weiter und um diese Folge hier schleiche ich schon eine ganze Weile herum, weil es darum gehen wird, also ich möchte gerne die Dinge erzählen, über die ich normalerweise gar nicht so gern rede, weil sie nämlich einfach nicht so schön sind. Wann es anfing und vor allen Dingen, warum es sich dann irgendwann in eine völlig falsche Richtung entwickelte, das können wir auch im Nachhinein überhaupt nicht mehr sagen. Es passierte halt einfach. Aber es gab Vorboten. Und der deutlichste davon traf uns wirklich wie dieser berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Völlig unerwartet und ohne, dass wir uns das auch nur ansatzweise erklären konnten. Es war so: ganz früh am Morgen, mein Mann war schon aufgestanden, der steht immer etwas vor mir auf, sodass ich noch im Bett lag. Und Jack schläft ja bei uns im Schlafzimmer, der ist dann mit ihm in die Küche gegangen und dann wird er erstmal rausgelassen, kriegt was zu futtern und was weiß ich nicht was alles. Und dann haben die beiden immer noch so ein bisschen zusammengespielt. Das war jeden Morgen das gleiche Ritual. Ja, und an jenem Morgen, ich lag also noch im Bett, da hörte ich dann auf einmal aus der Küche ein knurrend brummendes Bellen, das nicht misszudeuten war. Also da gab es überhaupt nichts falsch zu verstehen. Wer also Hunde hat, der kennt das. Man weiß ganz genau, wann ein Hund knurrt und bellt, weil er halt einfach spielt oder weil er es ernst meint oder wann er es auch richtig ernst meint. Und das, was ich da hörte, das gehörte definitiv in die letzte Kategorie. Ich hörte also, dass mein Hund irgendwas verdammt, verdammt ernst gemeint hatte, saß dementsprechend auch sofort senkrecht im Bett, hab dann erstmal überlegt, hast du das jetzt geträumt oder war das auch wirklich wahr? Denn das wäre ja noch die schönste Möglichkeit gewesen, wenn es einfach nur ein böser Traum gewesen wäre, aber nein. Ein paar Sekunden später stand mein Mann auch schon im Schlafzimmer und hielt sich die Hand so vors Kinn, guckte mich an und sagte, Jack hat mich gerade gebissen. Ja, und in dem Moment wusste ich dann, dass ich das nicht geträumt hatte. Es war also wahr. Und was war passiert? Die beiden hatten wirklich, wie sie es jeden Morgen taten, so ein bisschen rumgerost. Und aus welchem Grund auch immer, hatte Jack sich dann wohl an irgendeiner Stelle so bedrängt gefühlt, dass er nach meinem Mann nicht einfach nur geschnappt hat, sondern der hat den mit so einem Eckzahn genau unten am Kinn erwischt. Es war keine große Wunde, aber es war eine Wunde und sie war tief. Das blutete ziemlich heftig. Und weil mit Verletzungen durch Hunden, auch wenn sie noch so klein sind, überhaupt nicht zu spaßen ist, weil die eben gerne sehr tief sind und sich auch ganz gerne mal entzünden, ja zack, ab zum Arzt, da wurde das Ganze dann auch mit 2-3 Stichen genäht und ja, wir standen dann vor dem Problem zu überlegen, wie wir das Ganze überhaupt einordnen sollten. Denn der Knackpunkt war ja der, dass wir hier einen jungen Hund hatten, noch nicht mal ein Jahr alt, der im vermeintlichen Spiel nicht nur nach jemandem geschnappt, sondern diesen jemand verletzt hatte. Und dann auch noch nicht mal einen Fremden, sondern einen seiner beiden Hauptbezugspersonen. Das hat das Ganze jetzt natürlich nicht besser oder schlimmer gemacht. Es wäre also natürlich genauso schlimm gewesen, wäre es ein Fremder gewesen. Nur bei einem Fremden hätte man die Motivation noch verstehen können. Da wären dann irgendwelche Verteidigungsmechanismen in Gang gesetzt worden oder sonst was. Wir konnten uns aber nicht erklären, warum der einen von uns angegangen ist. Dazu kamen dann auch noch diese Überlegungen, dass mein Mann anfangs überhaupt nicht zum Arzt fahren wollte, weil er halt einfach Bedenken hat, dass diese Verletzung als Hundebiss eingestuft würde, wodurch dann auch ganz schnell mal der komplette Hund als grundsätzlich gefährlich eingestuft werden hätte können. Da gibt's ja auch diese Rasselisten und genau die gleichen Vorschriften und Einschränkungen, wie sie für diese Listenhunde gelten, die gelten auch für Hunde, die ja vom, ich weiß nicht, wer das macht, der Amtstierarzt oder wer, der die als gefährlich einstuft. Und genau das wollten wir natürlich tunlichst vermeiden, weil mein Mann, der ja als einziger in dieser Situation mit dabei war, nach wie vor felsenfest davon überzeugt ist, dass das Ganze ein dummes Versehen war, was im Eifer des Gefechts halt einfach passierte. Ich selbst sehe das ein kleines bisschen anders, weil ich nämlich sage, selbst im Eifer des Gefechts darf ein Hund nicht nach seinem Menschen beißen. Aber wie gesagt, außer Guido war ja keiner dabei und deswegen wird auch niemand diese Situation genau richtig einschätzen und bewerten können. Ja, danach war dann auch augenscheinlich erstmal alles wieder in Ordnung. augenscheinlich deswegen, weil Jack mit meinem Mann ein paar Monate später wirklich massive Schwierigkeiten bekommen hat. Auch das können wir uns übrigens nicht erklären, denn ich kann es immer nur wiederholen. Weder mein Mann noch ich haben diesem Hund jemals etwas Schlimmes angetan. Und trotzdem fühlte Jack sich von meinem Mann permanent bedroht. Und nicht nur das, er wähnte sogar mich in Gefahr. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, da standen wir im Flur, mein Mann kam gerade nach Hause und unser Flur, das ist ein längliches, schmales Gebilde. Also ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite kam mein Mann zur Tür rein und der hatte dann einen Arm so hochgenommen, weil er mich halt in den Arm nehmen und begrüßen wollte. Und dieser erhobene Arm hat genügt, um meinem Hund zu sagen, Achtung, dieser Mann will dein Frauchen gleich hauen. Jack ist auf meinen Mann angegangen, als müsste er mein Leben verteidigen, was allerdings nur sehr laut und unmissverständlich deutlich bellend und brummend geschah. Also da wurde dann nicht mehr geschnappt oder gebissen, da floss auch nie wieder Blut. Aber es war doch sehr eindrucksvoll, wie der mich da gegen meinen eigenen Mann verteidigen wollte. Und auch so, also wenn der mir nach Jacks Auffassung zu nahe kam, dann wurde gebrummt. Irgendwann wurde sogar gebrummt, wenn er Jack nach seiner Auffassung zu nahe kam. Und das Schlimme daran war, Jack hat also nicht erstmal einfach nur gebrummt, so nach dem Motto, oh, lass mich mal in Ruhe, dann ist alles wieder gut. Nein, der wurde ja direkt richtig laut. Und natürlich wollten wir ihm das gerade hier zu Hause nicht durchgehen lassen. Aber egal, was wir auch versuchten, es wollte einfach nicht dauerhaft klappen. Jack hatte mit meinem Mann irgendein Problem und wir hatten nicht den Ansatz einer Ahnung, welches das war. Da konnte uns dann auch unsere damalige Trainerin nicht weiterhelfen, denn ja, das war auch so eine Geschichte. Wir hatten uns am Hundeplatz verabredet, ich hatte Jack hinten im Auto sitzen und war schon mal dahin gefahren. Mein Mann kam direkt von der Baustelle mit einem anderen Wagen. Und Jack saß also noch im Kofferraum, da war mein Mann ausgestiegen und ging einfach nur so in seinen Arbeitsklamotten über den Hof. Da ist der Hund im Kofferraum ausgerastet. Also der hat den nur durch die Scheibe dahergehen sehen und ich habe gedacht, der nimmt mir jetzt gleich das ganze Auto auseinander. Ich weiß überhaupt nicht, warum, ne, was da los war, weil der ja wirklich einfach nur dahin gegangen ist. Okay, sagte die Trainerin, dann machst du mal das Auto auf, holst du den Hund mal raus. Und dann ist er auf den Gedo los, als wäre das ein Fremder, der mir was ganz Schlimmes antun wollte. Völlig ohne Grund. Der hatte einfach nur da gestanden, nichts gemacht, außer geatmet. Ich sollte ihm dann mal die Leine in die Hand drücken, damit er mit dem Hund mal ein paar Meter da hoch und runter marschieren kann, immer schön an der Wiese entlang. Und Jack hat sich aufgeführt wie ein Berserker. Also ich stand daneben und konnte überhaupt nicht glauben, was ich da sehe. Der ist einfach ausgerastet. Der ist einfach nur ausgerastet. Ja, und dann haben wir dann beschlossen, okay, in der Hundestunde, die übernimmt jetzt mal mein Mann. Normalerweise bin ich immer mit Jack auf dem Hundeplatz gewesen. Weil wir aber halt diese Probleme hatten, war mein Mann mal mit dabei. Die Trainerin sagte, ich muss euch mal zusammen sehen, damit ich das einordnen kann und damit wir mal gucken können, was man da machen kann. Aber wirklich genützt hat diese einmalige Aktion natürlich überhaupt nichts. Außer, dass man eine Stunde lang sehr schön beobachten konnte, dass mein Hund irgendein Problem mit meinem Mann hat. So wie mit vielen, vielen anderen Dingen übrigens auch. Irgendwann ging das nämlich los, da ist er ausgetickt, wenn man eine Hand nach ihm ausstreckte. Wenn wir hier beispielsweise abends schön gemütlich auf der Couch saßen, die steht so über Eck und Jacks Stammplatz war dann genau in dieser Ecke vor unseren Füßen, da ging dann schon mal die Hand runter und dann wurde der halt gekraut. Der Hund drehte sich auf den Rücken und fand das alles ganz toll. Ist ja auch schön, ne, so gekraut zu werden, aber nein, auf einmal wollte er das nicht mehr. Wenn da eine Hand runterkam, um den zu streicheln, wurde nach dieser Hand geschnappt. Fremde Hände durften schon mal gar nicht in seine Richtung gehen, da wurde dann sofort geschnappt und ganz deutlich Bescheid gesagt, nö, lass das mal besser bleiben, das passt mir gerade nicht. Aber fremde Hände haben ja an meinem Hund auch grundsätzlich nichts zu suchen, also da gehe ich mit ihm schon konform, wenngleich ich denjenigen, welchen auch etwas höflicher mitteile, dass sie doch bitte meinen Hund nicht anfassen möchten, ich schnappe also selber nicht gleich zu. Jack hingegen schon. Der fühlte sich auch einmal bedroht. Das war auch eine Situation, da hätte ich nie damit gerechnet. Ich saß bei meinen Eltern im Wohnzimmer an einem recht großen Tisch, auch wieder so über Eck. Jack saß neben mir. Meine Mutter wollte aufstehen. Jetzt ist sie nicht mehr ganz so fit auf den Beinen, wie es ein junger Mensch ist. Sie musste sich also an diesem Tisch festhalten, beugte sich so nach vorne und zog sich dann praktisch am Tisch so mit hoch und stützte sich darauf ab. Dabei kam ihr Oberkörper natürlich in Richtung Jack und der fand diese Bewegung so gruselig, dass er auch nach ihr geschnappt hat. Da zwischen meiner Mutter und Jack noch genügend Sicherheitsabstand war, war das jetzt keine bedrohliche oder richtig gefährliche Situation. Sie war aber eindeutig. Also Jack hat schon gesagt, hier komm, du kommst mir gerade zu nah, lass das mal bleiben, finde ich nicht gut. Und das ist das, was mich so schockiert hat. Denn meine Mutter ist wirklich der liebste und ruhigste und friedliebendste Mensch auf diesem Planeten. Und dass er da jetzt meinte, die zurechtweisen zu müssen, nur weil sie halt beim Aufstehen anders aussieht als Menschen, die normalerweise von einem Stuhl aufstehen, das habe ich ihm übel genommen und ich bin ehrlich bis heute auch noch nicht so ganz verziehen. Und ich glaube, ihr merkt schon, diese Situationen, wo Jack meinte, sich korrigierenderweise zu Wort melden zu müssen, die wurden mehr, die häuften sich und die wurden vor allen Dingen immer banaler. Es gab wirklich eine Zeit, da reichten Kleinigkeiten und Winzigkeiten aus, um ihn ausrasten zu lassen. Und ich rede da gerade von unserem Leben hier zu Hause in der Wohnung, wo eigentlich ein Platz sein sollte, wo sich so ein Hund zu Hause und geborgen fühlt, von Ruhe, von Entspannung und nicht von Stress, Aufregung und Angst und Unsicherheit. Aber ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, wir wissen nicht, woran es gelegen hat. Wir wissen immer noch nicht, was es war. Jack stand wirklich von morgens bis abends unter Strom und unter Stress. Ja, und wir, vor allen Dingen aber ich, irgendwann auch. Denn richtig spaßig wurde das Ganze ja erst bei unseren Hunderunden, also draußen vor der Tür, wo uns ja dann auch andere begegneten, andere Hunde, andere Menschen, Kinder, Katzen, Vögel, Autos, Trecker und Hinweisschilder. Es gab im Grunde nichts, an dem wir vorbeigehen konnten, ohne dass Jack meinte, es lautstark und deutlich kommentieren zu müssen. Ja, ganz schlimm waren halt die anderen Hunde. Da reichte es nämlich schon, wenn er irgendwo ganz hinten am Horizont irgendwas erblickte, was auch nur im entferntesten Ähnlichkeit mit einem vierbeinigen, fellähnlichen Wesen hatte. Ja, und schon, zack, rastete er wieder aus. Und das bei jedem und jedem Spaziergang. Es war so schlimm, dass ich also irgendwann wusste, wer von den Leuten, die hier wohnen, wann mit seinem Hund welche Strecke läuft. Viele machen das ja immer zur gleichen Uhrzeit und immer die gleiche Strecke. Das kam mir in dem Fall sehr entgegen. Und ich habe mir dann die Zeiten rausgesucht, wo ich zumindest dachte, dass ich niemandem begegnen würde. Nur damit ich keine Hundebegegnung habe. Denn da kann man sich also so vorstellen, Jack trug immer ein Geschirr. Also nicht nur ein Halsband, sondern halt so ein richtiges Geschirr. Aus dem Grund, weil ich den mit beiden Händen festhalten musste, wenn wir an einem anderen Hund vorbei wollten. Oder halt der andere Hund an uns. Das war in den meisten Fällen nämlich einfacher. Ja, und Jack wiegt so zwischen 6 und 27 Kilo. Und wer einmal versucht hat, 26 wütende Kilos festzuhalten, der weiß, dass die sich auf einmal anfühlen wie 52 oder ach Quatsch, 104. Nein, ich glaube, es sind 10.000. Auf jeden Fall brauchte ich zu dieser Zeit kein Krafttraining mehr und hatte trotzdem beachtliche Muskeln in den Armen. Was darunter allerdings deutlich gelitten hat, war mein Nervenkostüm. Denn wenn man dieses Theater wirklich bei jeder Runde hat und dann auch immer und immer wieder, es ist ja nicht nur einmal, man trifft ja, wenn man Leute trifft, dann sind das direkt 4 oder 5 am Stück. Und jedes Mal war das die gleiche Vorstellung. Das zehrt irgendwann an den Nerven. Da kann man dann auch nicht mehr ruhig bleiben und besonnen reagieren. Man wird einfach zumindest innerlich sauer. Man versucht dann zwar, das seinen Hund nicht merken zu lassen, aber da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Hunde sind Meister im Lesen ihrer Menschen, denen macht man nichts vor. Der hat also dann gemerkt, dass ich sauer war und dadurch wurde das Ganze natürlich nicht besser. Und richtig schlimm wurde es dann durch diese ständigen, gut gemeinten Ratschläge der anderen. Denn natürlich wusste jeder, wie dieses Problem zu lösen sei, aber trotzdem konnte uns niemand helfen. Wie das Ganze nämlich theoretisch zu lösen gewesen wäre, ja, das wusste ich durchaus selbst. Und blöd war halt nur, dass ich das in der Praxis eben nicht umsetzen ließ. Denn wenn man eben genau dieses Problem hat, dass der eigene Hund ausrastet, wenn er einen anderen Hund nur sieht und sei es auch ganz weit entfernt, dann kommen immer zwei Tipps. Es sind immer die gleichen. Zum einen ruhig bleiben, nicht aufregen, denn nur wer ruhig und souverän mit der Situation umgeht, der ist auch wirklich ein souveräner Hundeführer. Das andere ist, fang an, in einer reizarmen Umgebung zu üben und steigere das Ganze dann. Beides sind durchaus erprobte Ratschläge, deren Sinnhaftigkeit ich auch gar nicht in Frage stellen mag. Allerdings konnte mir bis heute noch niemand die Frage beantworten, wie ich bitteschön alle anderen Hundehalter dazu bringe, mit ihren Hunden zu Hause zu bleiben oder halt nicht auf den Wegen zu laufen, die ich gerade jetzt benutzen möchte. Das funktioniert einfach nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ich sowas den anderen auch niemals vorschreiben wollen würde, aber das bräuchte man halt, um in einer wirklich reizfreien oder reizarmen Umgebung zu trainieren. Man bräuchte einen Weg oder auch eine Wiese samt dazugehörigen Weg, denn irgendwie muss man ja auch dahin kommen, wo man diese Hundebegegnungen kontrolliert üben kann. Das heißt zuerst in gebührender Entfernung und wenn Jack damit klargekommen wäre, den Abstand immer weiter verringern, bis dann so nach und nach die Möglichkeit entstanden wäre, an dem anderen Hund vorbeizugehen. Das Ganze geht natürlich nicht an einem Tag, sondern zieht sich über Wochen, vielleicht auch Monate hin. So, und diese Bedingungen, die kann ich über so einen langen Zeitraum nicht schaffen. Denn jede ungewollte und unkontrollierte Hundebegegnung, die also wieder zu einem Ausraster führt, wirft einen im Training ja wieder kilometerweit zurück. Die lassen sich aber nicht vermeiden. Dann heißt es immer, ja, dann dreh dich halt um, wenn du einen anderen Hund siehst, gehst du in die andere Richtung. Ja, und was passiert dann? Ich gehe meines Weges, sehe einen Hund, drehe mich um, zack, und dann 20 Meter weiter kommt mir der nächste Hund entgegen und dann bin ich zwischen zwei Hunden eingekeilt. Denn es ist ja nicht so, als hätte ich das Ganze nicht schon alleine versucht, als wäre ich nicht schon von selber auf diese Idee gekommen. Ja, in so einem Falle könne man ja dann auch in den Wald ausweichen, heißt es dann gerne. Super, seid ihr schon mal durch hohe Brombeerhecken gekraxelt, nur um aus so einer Situation rauszukommen? Nee, also da hat's bei mir dann auch aufgehört, da habe ich dann lieber den tobenden Hund in Kauf genommen, als diesen Marsch durch die Brombeerhecken. Und das sind halt genau diese Dinge, wo ich sage, dass Theorie und Praxis halt nicht immer miteinander so vereinbar sind, wie man sich das vielleicht wünscht. Und wenn dazu dann auch noch die Nerven ziemlich blank liegen, hat sich das mit dem Ruhigbleiben auch relativ schnell erledigt. Denn es war irgendwann soweit, dass ich vor meinem eigenen Hund Angst hatte. Ich fühlte mich schon unwohl, wenn wir gemeinsam in einem Raum waren und je näher er zu mir kam, umso schlimmer wurde das. Das war so schlimm, dass ich eines Morgens aus dem Badezimmer herauskam. Das macht er heute noch, jeden Morgen wartet er dann da auf mich. Und wie gesagt, unser Flur, der ist sehr schmal. Er saß dann direkt vor der Badezimmertür. Ich öffnete diese und sah den da sitzen und dachte nur, um Gottes Willen, wie sollst du an dem denn jetzt vorbeikommen? Der hat nichts gemacht, der hat nur da gesessen und mich angeguckt, aber da lag so eine Spannung und so ein Britzeln in der Luft, dass es mir unwohl dabei war, so nah an seiner Schnauze vorbeizugehen. Wohlgemerkt, der ist mich niemals böse angegangen. Das Einzige, was mal war, der ist mir mal von hinten in den Rücken gesprungen. Da hockte ich vor einem Regal und zog unten, da lagen unter diesem Regal so ein paar Taschen, die zog ich da so raus. Das machte dann auf dem Fliesenboden ein schleifendes Geräusch und Jack saß so 2-3 Meter hinter mir, konnte dieses Geräusch wohl nicht einordnen, befand aber, dass es gefährlich sei und wollte mich also wahrscheinlich vor einer Schlange oder einem bösen Monster beschützen. Deswegen sprang der von hinten praktisch ja genauso über meinen Rücken auf dieses Geräusch zu und dabei hat er mich dann irgendwie ja auch getroffen, also jetzt nicht gebissen oder sonst was, also ich wurde nicht verletzt, ich habe aber halt gemerkt, dass er da war und habe mich wirklich zu Tode erschreckt, denn wer rechnet denn damit, dass einen so ein Hund auf einmal in den Rücken springt? Und auch wenn eigentlich gar nichts passiert ist und ich sogar sehr genau weiß, dass er mich ja nur beschützen wollte, hat dieses Ereignis bei mir doch recht tiefe Spuren hinterlassen. Wie gesagt, ich habe mich halt tierisch erschreckt. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr es einen zermürbt, wenn man sich wegen so eines Hundes permanent Sorgen macht, wenn man sich permanent sorgt, ob nicht irgendetwas passiert. Sei es jetzt auf den Spaziergängen, man weiß ja nie, wer einem da begegnet. Ganz schlimm wäre es für mich gewesen, wenn zum Beispiel ein Kind auf uns zugelaufen wäre und ich hätte nicht schnell genug reagieren können oder sowas. Sowas ist zum Glück auch nie passiert. Ich konnte das alles immer abwehren. Aber allein die Möglichkeit, man denkt ja darüber nach, ne? Wenn mal ein Kind oder wenn ich auf der Arbeit war, dann ist Jack in den ersten Monaten ja immer bei meinen Eltern gewesen, weil er nicht lange alleine bleiben konnte. Und ich habe jedes Mal da gesessen, wenn das Telefon klingelte und geguckt, ob das nicht die Nummer von meinen Eltern ist, die mich anrufen und mir mitteilen wollten, Jack hat dieses gemacht, Jack hat das. Ist auch nie passiert. Man macht sich aber diese Sorgen, wenn man weiß, dass man einen Hund hat, der halt irgendwie anders ist. Und wo man irgendwann vor jeder und jeder Hunderunde nur noch denkt, oh nein, nicht schon wieder. Wo man froh ist, wenn man wieder zu Hause ist, weil man es halt wieder mal geschafft hat, aber sich im Grunde mit dem Hund überhaupt nicht mehr vor die Tür traut. Und das ist nicht das, weswegen wir einen Hund haben möchten. All dieweilen wir ja auch bereits bei 3 verschiedenen Trainern Rat und Hilfe gesucht hatten. Und allen dreien möchte ich, das betone ich auch immer wieder, weder ihr Sachverständnis noch jedwede Kompetenz absprechen. Die wissen alle, was sie tun und die können alle was, aber sie waren für uns halt nicht die richtigen, denn keiner von den dreien konnte uns helfen. Ja, und dann gibt man halt irgendwann auf und so kam es dann, dass eine Zeit lang wirklich die Überlegung im Raum stand, diesen Hund wegzugeben in andere Hände. Was allerdings auch gar nicht so einfach gewesen wäre, denn wer hätte so einen Hund denn bitteschön nehmen und haben wollen? Niemand. Die Zeitungen sind ja voll mit Inseraten, wo liebe Familienhunde treu, zuverlässig und folgsam angepriesen werden, in allen Farben, Formen und Größen. Aber wenn man so einen Hund dann zu sich nimmt, merkt der neue Besitzer meist recht schnell, oha, mit dem stimmt irgendwas nicht, denn der wird ja nicht umsonst abgegeben. Und genau deswegen halte ich davon nicht sehr viel. Also wenn man einen Hund abgibt, dann sollte man den neuen Besitzer schon auf das vorbereiten, was ihn da erwartet. Und das wären in Jacks Fall nicht viele guten Dinge gewesen. Demzufolge sich die Anzahl der Interessenten wahrscheinlich um den Nullpunkt herum bewegt hätte. Er wird immer wieder als bildhübscher und schöner Hund betitelt. Aber was nützt einem das, ne, wenn ein Hund so viele Probleme mit sich bringt? Und die Abgabe in ein Tierheim kam auch nicht in Frage, denn da wäre er auf Dauer ja versauert oder halt man hätte ihn dort, ich sag jetzt mal, entsorgt irgendwann. Wenn sich nämlich herausgestellt hätte, dass dieser bildhübsche Hund mit Fremden ein Problem hat, die gar nicht an sich ranlässt und bliblablub und nicht weiter zu vermitteln gewesen wäre so. Und wenn man das weiß, dann macht einem das die Überlegung doch nochmal doppelt schwer. Und aus genau dieser Perspektivlosigkeit heraus haben wir damals gesagt, nee, der bleibt jetzt hier, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Besser wurde es dadurch natürlich nicht. Das Einzige, was wuchs, war die Verzweiflung. Zumal ihm auch immer wieder neue Sachen einfielen. Also immer, wenn man meinte, man hat hier irgendwas im Griff, dann tat sich anderswo ein riesengroßes Loch auf und alles war noch schlimmer als vorher. Und mir hat es damals wirklich fast das Herz gebrochen. Es war noch kein Jahr her, dass wir den besten Hund der Welt viel zu früh beerdigen mussten. Und dann sowas. Man hat sich einen Welpen ins Haus geholt, süß und knuddelig und man hat den ja auch lieb. Also das sind ja durchaus echte Gefühle, die dann da sind und dann schlägt das Ganze so extrem um, bis es darin gipfelt, dass man Angst vor seinem eigenen Hund hat und sich in seiner Gegenwart einfach nur noch unwohl fühlt. Gleichzeitig weiß man aber auch, ja, weggeben ist keine Option, aus den beschriebenen Gründen. Aber die Aussicht, dass das so jetzt noch 10 oder 15 Jahre weitergehen sollte, die war ja weder für uns noch für den Hund schön. Also was sollten wir denn da tun? Unser Tierarzt riet uns dann noch zur Kastration, von der uns gleichzeitig aber auch viele Menschen abrieten und darunter durchaus auch Leute, auf deren Meinung ich wirklich was gebe. Denn einen derart unsicheren Hund wie den unseren, ich werfe einfach nochmal das Stichwort Angstbeißer in den Raum, ne, das darf man ja bei all dem, was ich hier erzähle, auch nie vergessen. So einen Hund könne man durch eine Kastration gerne noch unsicherer machen. Denn ist ja klar, dadurch fallen ja diese ganzen männlichen Hormone weg, was einen eh schon so unsicheren Hund noch unsicherer machen könnte und dann würde das Ganze erst richtig umschlagen. Gleichzeitig war irgendwann aber auch der Punkt erreicht, wo alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Wir hatten ja noch nicht mal mehr einen Zugang zu diesem Hund, um irgendwas zu trainieren. Der ist ja sofort losgeschossen. Ja, und um dann überhaupt nochmal eine Basis zu schaffen, auf der man dann langsam wieder aufbauen kann, entschlossen wir uns irgendwann dazu, erstmal diesen Weg der chemischen Kastration zu geben. Das heißt, da wird nicht direkt operiert, sondern die Hunde bekommen so einen Chip und dadurch werden die Hormone, die männlichen Hormone im Körper neutralisiert und da kann man dann praktisch mal austesten, ich verwende dieses Wort nicht gerne, aber im Grunde ist es das, wie sich eine wirkliche operative Kastration auf den Hund auswirken würde. Und da hätten wir dann also auch gemerkt, wenn es umgeschlagen und noch schlimmer geworden wäre oder ob es ihn insgesamt so ein kleines bisschen runterfährt, sodass man wieder eine Basis hat, auf der man dann überhaupt mal anfangen kann zu trainieren. Der Tierarzt setzte ihm also diesen Chip und die Wirkung war bahnbrechend. Denn obwohl es hieß, dass es eine Weile dauern würde, bis der Hormonspiegel so weit abgesunken wäre, dass es eben einer Kastration gleichkäme, haben wir schon innerhalb der ersten Tage wahnsinnige Veränderungen bemerkt. Das konnte man auch sehr gut beobachten, denn diese Chipsetzung erfolgte zufälligerweise zu der Zeit, wo die Nachbarshündin heiß war. Und das war auch immer die Zeit, wo unser Hund wirklich wie ein Wolf heulend hier in der Bude saß. Das ist übrigens ein sehr schönes Heulen. Ich hatte das irgendwann mal aufgenommen und in einem Podcast abgespielt. Ich muss mal gucken, wenn ich das wiederfinde, dann schneide ich das irgendwann nochmal mit hier rein. Aber wenn man das auf Dauer hört, dann geht es einem doch durch Mark und Bein. Denn der macht das nicht nur, wenn er diese Hündin sieht oder riecht. Nein, er hat das Tag und Nacht gemacht. Auch wenn wir schliefen. Nachts saß er auf einmal heulend neben meinem Bett. Und da war das Ganze natürlich nicht mehr so schön. Also mein kleiner Wolf hatte sich aber innerhalb weniger Tage beruhigt. Die Nachbarshündin war immer noch heiß, aber die Heulerei hat aufgehört. Also mehr oder weniger schlagartig. Jetzt sagten mir viele, das kann überhaupt nicht sein, so schnell wirkt dieser Chip überhaupt nicht. Doch er hat's getan. Was wir ja auch nicht nur an dieser ausbleibenden Heulerei gemerkt haben, sondern er fuhr sich wirklich auch innerlich wieder ein Stück zurück. Was jetzt so viel bedeutete, dass unser Zusammenleben immer noch verdammt anstrengend war, aber wir hatten mal Zeit, ein bisschen durchzuatmen. Und das hat man deutlich gemerkt. Wenn also irgendwas war, ist er nicht mehr sofort explodiert, sondern man hatte vorher noch Zeit, eventuell Gegenmaßnahmen zu ergreifen und irgendwas zu tun, ihn abzulenken oder sonst was, aber man konnte wenigstens noch etwas tun. Und auch hier zu Hause stand er nur noch halb so doll unter Strom wie vorher, was natürlich immer noch viel zu viel war, aber eine deutliche Verbesserung darstellte. Und wie stark diese Verbesserung war, das merkte man sehr deutlich, als nach 3 Monaten die Wirkung dieses Chips so schlagartig, wie sie eingesetzt hatte, im Grunde auch wieder nachließ. Wobei ich jetzt mal anmerken muss, der Chip, das war ein 6-Monats-Chip. Der war also darauf angelegt, ein halbes Jahr lang zu wirken. Aber nach 3 Monaten merkte man, oho, da kommen diese ganzen Verhaltensweisen, die sich jetzt so schön abgemildert hatten, wieder zurück. Und zwar auch recht schlagartig. Und da stand für uns also fest, dieser Hund wird kastriert. Was sich im Nachhinein dann auch als goldrichtige Entscheidung herausgestellt hat. Neben einer anderen goldrichtigen Entscheidung übrigens, denn der Zufall wollte es so, dass sich der Keyboarder unserer Lieblingsband, der liebe Tobi, nämlich aus irgendeinem Grund meine Hundebilder und die dazugehörigen Kommentare angeschaut hatte. Ja, und dann haben wir uns so unterhalten und der meinte dann zu uns, hör mal, ich kenne da jemanden, der hat schon ganz andere verkorkste Hunde wieder hingekriegt. Das ist so ein richtig guter Trainer. Grüß den doch mal schön von mir und dann guck doch mal, ob der euch nicht helfen kann. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen rumgedruckst und eine ganze Weile gebraucht, weil man natürlich auch denkt, ach nee, wir haben schon 3 Trainer ausprobiert und keiner konnte uns helfen und es hat doch alles keinen Sinn und wir halten das jetzt einfach irgendwie durch und warum jetzt noch einen 4. fragen? Ja, aber nach einer Zeit des Zweifelns, da sagt man sich dann, oh Mensch, hör mal, verlieren können wir doch nichts hier. Und dann nahm ich den Kontakt dann auf und der hat uns dann wirklich weiterhelfen können. Darüber werde ich aber erst in der nächsten Folge berichten, Denn der Tag, an welchem wir uns mit dem hier getroffen haben, das war der Wendepunkt in Jacks und unserer Geschichte. Ja, und ich hoffe, ich konnte jetzt mal so ansatzweise erzählen und erklären, dass und warum es vor allem mir in dieser Zeit überhaupt nicht gut ging. Denn das hat einfach mein Leben bestimmt. Ich habe von morgens bis abends nur noch an Jack gedacht, an diesen Hund, wo man immer Angst hatte, dass was passiert und wie machst du dieses und wie machst du jenes. Und wenn wir dann am Wochenende wieder mal weg wollten, wo mein Vater dann nach ihm geschaut hat, da hatte ich jedes Mal Angst, dass er irgendwann auch mal meinen Vater angehen und dem irgendwas tun könnte. Wobei die beiden sich ja wirklich lieben, aber diese Angst war allgegenwärtig, die war einfach da. Ich habe in dieser Zeit kaum noch geschlafen und auch das merkt man natürlich irgendwann im Alltag, denn wenn die Nerven sowieso schon blank liegen, dann werden sie durch den mangelnden Schlaf noch ein kleines bisschen blanker geputzt. Und wenn dann auch noch diese richtig schlimmen Dinge passieren, also das, was das Leben für einen bereithält, wenn es dir mal so richtig eins vor die Fresse kloppen will, dann ist wirklich Schluss mit lustig. Aber um diese Dinge soll es hier gar nicht gehen, sondern darum, wie wir mit Jack oder Jack mit uns dann letztendlich doch noch die Kurve bekamen. Und auch wenn wir immer noch weit weg von fertig sind, sind wir auch mindestens genauso weit weg von so kann das nicht weitergehen und ich will diesen Hund nicht mehr haben. Und das ist sehr gut so. Aber wie gesagt, davon erzähle ich euch in der nächsten Folge. Denn es war jetzt doch ziemlich schwierig, das Ganze nochmal so zusammenzufassen, weil ich diese Zeit am liebsten streichen würde. Sie gehört natürlich zu uns und unserer Geschichte wie alles andere auch dazu. Aber ich, ja, wenn ich sage, ich schäme mich so ein bisschen dafür, dann ist es auch nicht ganz richtig. Es ist so, in dieser Zeit, ich hatte meinen Hund durchweg lieb. Da gibt es gar kein Vertun. Aber es sind auch Gefühle aufgekommen wie Wut und Hass und ach, hätten wir doch einen anderen und wäre er doch weg. Und mit solchen Gefühlen und den damit verbundenen Gedanken fühlt man sich halt einfach nicht wohl. Denn sie betreffen immerhin ein Tier, für das man die Verantwortung irgendwann mal übernommen hat und das überhaupt nichts dafür kann, dass es so ist, wie es ist. Weswegen man sich ja auch automatisch selbst die Schuld dafür gibt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit ich schon damit verplempert habe, darüber nachzudenken, wo genau hier was schiefgelaufen ist und warum das alles so passiert ist. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich die Ursache dafür kenne, dann kann ich sie abstellen. Wohingegen alles andere nur ein Rumdoktern an den Symptomen wäre. Aber so sehr ich da auch suche und bohre, ich finde nichts. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder damit abgefunden habe, dass es eben halt einfach so ist, kommt wieder jemand daher und sagt den berühmten Satz, ja, aber irgendwas muss doch schiefgelaufen sein, irgendwas müsst ihr doch falsch gemacht haben, sonst wäre das doch alles so nicht passiert. Ja, ich höre da inzwischen schon gar nicht mehr hin, aber auch das muss man erst lernen. Schließlich möchte man seinem Hund ja irgendwie helfen und weiß halt nur nicht wie. Deswegen sucht man ja auch die Hilfe von anderen und fragt mal hier und fragt mal da. Vor allem aber bekommt man auch ungefragt sehr viele total hilfreiche Tipps und Ratschläge. Und obwohl diese Ratschläge in der Regel alles andere als eine Hilfe sind, hören die Betreffenden damit einfach nicht auf. Aber ich denke, das kennt jeder auch aus anderen Bereichen. Jo. Und jetzt bin ich froh, dass ich diese Folge im Kasten habe und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Bis dann!